Direkt aus Europa, Nummer 432, Seite B.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Die Leipziger Buchmesse ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Nach Angaben der Veranstalter wurden insgesamt 260.000 Gäste gezählt. Das sind 9.000 mehr als im vergangenen Jahr. In Leipzig hatten 2.250 Aussteller aus 42 Ländern 4 Tage lang ihre Neuheiten rund ums Buch präsentiert.
Deutschlandfunk. Freistil.
Wir wollen ständig gewinnen. Obwohl man doch weiß, dass auf jeden Gewinner mindestens ein Verlierer kommt. Aber geht es uns wirklich ums Gewinnen oder um den Weg dorthin?
Die Gewinner oder vom Verlieren. Ein Feature von Martin Becker unter Bea Sörgel.
Es ist 0,1% der Bevölkerung, die aber mehr Umsatz bringen als die Bevölkerung in Deutschland, die Alkohol trinkt. Also die Einnahmen und Abgaben aus Glücksspiel sind höher als die im Alkoholbereich. Und dann muss man gucken, ein kleiner Teil der Menschen, die das finanzieren, das heißt also die Automatenindustrie, zielt auf den süchtigen Spieler. Und nicht auf den, der 3 oder 4 Mal was Kleines da reinsteckt in der Gaststätte oder an der Tankstelle.
Die Therapeutin Martina Altstädt: Wir zocken, um zu gewinnen. Und wer nicht zockt, für den gibt es nicht mal die Hoffnung auf den Triumph. Wir sind zum ersten Mal hier. In unseren besten Kleidern stehen wir da und sehen uns um. Eingeschüchtert von den hohen Decken, den gedämpften Geräuschen und dem Schimmer, der über allem liegt. Das hier ist das Foyer des Casinos. Der Zugang zur Kathedrale des Glücks. Wir zeigen unsere Personalausweise vor und erhalten Mitgliedskarten. Wir geben unsere Mäntel ab, gehen weiter, immer tiefer hinein, höher hinauf. Die Spielbank in Berlin hat jährlich zwischen 600.000 und 700.000 Gäste. Nicht wenige von ihnen sind auf der Jagd nach der verborgenen Logik des Gewinnens.
Die Kugel rollt und fällt irgendwo hin. Das kann man nicht vorhersehen, das geht nicht. Also da, wie gesagt, kann man noch so viel aufschreiben und denken, man hat einen Algorithmus gefunden und jetzt kommt rot und jetzt kommt schwarz und jetzt ist 5-mal schwarz gekommen. Es kann auch 10-mal schwarz kommen, ne?
Honza Klein ist der Sprecher der Spielbank. Er hat selbst kein großes Interesse an Zockerei. Die Spielbank am Potsdamer Platz in Berlin öffnet jeden Morgen um 11 Uhr. Zumindest die Etagen mit den Automaten. Von denen gibt es Hunderte. Der Pokerfloor und das klassische Casino beginnen am Nachmittag. Gespielt wird bis zum nächsten Morgen. Es gibt nur 5 feste Schließtage im Jahr. Heiligabend, erster Weihnachtstag, Karfreitag, Volkstrauertag, Totensonntag. Klaus Hein arbeitet seit 37 Jahren in der Spielbank. Hat als Croupier angefangen, ist mittlerweile für den gesamten Bereich des klassischen Spiels verantwortlich, sitzt aber nach wie vor noch gern selbst am Tisch.
Ja, ich habe eine Erinnerung von einer älteren Dame, die noch nie in der Spielbank war, das ist schon einige Jahre her, mit ihrem Enkel. Und dann hat sie auf das Geburtsdatum ihres Enkels 5 Mark, so lange ist es schon her, nicht einige Jahre, gesetzt. Dann hat sie einfach vergessen, dass sie das Stück gesetzt hat und wir konnten ihr dann 175 € an die Bar bringen, Mark an die Bar bringen, weil sie es einfach vergessen hatte. Hier hat der Croupier sie das gemerkt, das war die und die Dame. Die Dame war doch so erregt, dass man sie fast beruhigen mussten. Dann mussten wir schon wieder zu ihr hingehen und sagen, sie haben nochmal 175 € gewonnen, weil das Stück, was ja gewinnt, bleibt auf der Nummer liegen. Und zu guter Letzt kam es auch noch ein drittes Mal. Und dann hatte die Dame dann halt 3 mal 175 €, das sind 525 € gewonnen. Und das war für sie doch ein schönes Erlebnis. Und der Enkel hat sich auch gefreut, denn sie hat ihm das alles geschenkt. Man kennt manche Gäste schon über Jahre. Das sind dann halt Stammgäste. Und da kennt man auch die Lebensgeschichte so ein bisschen. Und deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach. Man sieht die Gäste 7-8 Stunden, teilweise mehr als seine Familienangehörigen. Und das ist natürlich dann, wenn ein Gast verliert und einem die Geschichte erzählt, ach, ich habe heute 400-500 € verloren. Ja, dann überlegt man schon manchmal ein bisschen.
2 speziell geschulte Mitarbeiter der Spielbank bewegen sich tagtäglich durch die Spielermasse und schauen genau hin. Wer ist nur im Rausch Und wer ist schon jenseits davon? Gefährdete Zocker werden gezielt angesprochen und auf Beratungsmöglichkeiten und Hilfseinrichtungen hingewiesen. Die letzte Maßnahme ist die Spielersperre.
Wir haben auch schlechte Erlebnisse, über die möchten wir nicht sprechen an dieser Stelle. Das müssen wir verstehen.
Das sind in der Regel sind 350, 450 an ganz spielstarken Tagen auch mal 600.000, 700.000, die jeden Tag hier ausgespielt werden. Weil wir ja auch, wie gesagt, ist da konzentrierter Spielbetrieb und unsere Automaten in der Regel mit 92-94% Gewinnausschüttung auch so eingestellt sind. Also nicht gerade wenig.
Gerade hat jemand einige 100 € an einem Automaten gewonnen. Olaf Pirwitz zahlt den Gewinn aus. Er ist Hauptkassierer und kennt die fiebrigen Gesichter derer, die es geschafft haben. Zumindest für den Augenblick.
Ich spiele meist immer ein paar Runden, um erstmal zu gucken, wie verhält es sich. Das heißt, kommt gerade Schwarz oder Rot viel hintereinander. Also wenn, spiele ich immer eigentlich nur auf Schwarz und Rot. Das heißt, ich lasse die Kugel erstmal ein paar Mal durchrollen und versuche im Prinzip zu erkennen.
Nichts geht mehr.
Wir haben uns einen Drink geholt und sitzen am Rand, in sicherer Entfernung zum Tisch. Auf Monitoren stehen Statistiken. So oft kamen gerade und ungerade Zahlen. So oft fiel die Kugel auf Rot und so oft auf Schwarz. Wir reiben unsere Jetons zwischen den zittrigen Fingern. Gleich legen wir das erste Mal einen Einsatz auf den weichen Filz des Spieltischs. Es gibt Menschen, die erleichtert sind, wenn sie verlieren. Die ihn genießen, den Kater nach dem Rausch. Und es gibt Menschen, die es sogar in größte Verzweiflung stürzt, zu gewinnen. War es nicht vorher irgendwie schöner? Was sollen sie anfangen mit dem ganzen Geld? Wie sollen sie entscheiden, ob es den anderen noch um sie geht oder doch nur um ihr Vermögen? Die Psychologin Dr. Chantal Mörsen sitzt in einem Konferenzraum der Charité Berlin. In der Arbeitsgruppe Spielsucht beschäftigt sie sich seit Jahren wissenschaftlich mit dem Gewinnen und dem Verlieren. Sie forscht zu Glücksspielsucht und behandelt pathologische Spieler. Der typische Betroffene ist männlich, Mitte 20 und hat einen durchschnittlichen Bildungsabschluss. Diese Beschreibung trifft auf Millionen von Deutschen zu. Nicht alle werden süchtig, aber auch nicht wenige. 2012 waren es etwa 193.000.
Es gibt natürlich so gewisse Merkmale, die mit einem höheren Risiko verbunden sind, auch eine Sucht zu entwickeln. In unserer Persönlichkeit zum Beispiel, wenn man sehr impulsives Verhalten hat, eher aus dem Bauch heraus handelt. Ja. Es gibt Menschen, die haben eben unterschiedliches Bedürfnis nach Risiko, dann auch nach Neuheit, nach Anregung aus ihrer Umgebung. Ja, manche sind so mit sich selbst zufrieden und lesen immer 20 Mal dasselbe Buch und finden das immer noch toll. Andere sagen, okay, wenn ich die Geschichte schon kenne, lese ich das Buch nicht mehr.
Regen wir unser Belohnungssystem nur oft genug mit einer angenehmen Verhaltensweise an, dann brennt sie sich ein. Und was ist schöner als zu gewinnen? Am Glücksspielautomaten dauert ein Spiel 5 Sekunden. Den kurzen Kick können wir an einem Abend unzählig oft wiederholen. Das Gehirn gewöhnt sich rapide daran.
Weil eben ich immer wieder mal auch so ein kleineres Gewinnerlebnis habe, was mich dann unheimlich, also was eben in unser Gehirn sozusagen dann auch sich merkt und eben uns sagt, ja, da gibt's was zu holen. Ne? Und da müssen wir wieder hin, weil das hat schon mal geklappt. Also unser Gehirn ist da nicht so für Glücksspiel ausgelegt.
Im Automaten verschwinden etwa 20% des hineingeworfenen Geldes auf das Konto des Casinobetreibers. Der zahlt davon Steuern und der Staat profitiert ordentlich. Rund 2 Milliarden € jährlich verdient er durch die Spieler. Tendenz steigend. Aber vergessen wir nicht, 80% der Münzen, die man in den Automaten wirft, fallen früher oder später wieder heraus. Das gelehrige, hochmotivierte Gehirn freut sich über den Gewinn. Das Belohnungssystem schüttet den Neurotransmitter Dopamin aus, ein antriebssteigerndes Glückshormon.
Was viele eben berichten, ist, dass sie gespielt haben, gleich bei ihren ersten Spielerlebnissen tatsächlich auch die Erwartung hatten, nichts zu gewinnen. Ne? Und dann kam es wieder erwarten, tatsächlich ein größerer Gewinn. Und dann waren sie sozusagen, war der Glaube gefestigt, das geht ja doch. Und dann eben setzen natürlich auch diese Verzerrungen ein. Jetzt habe ich Glück, ja, ich bin auf der Gewinnerstraße, jetzt läuft's, ja. Dann kann ich noch mehr machen, ja, dann kann es noch mehr klappen. Also ich habe dann einen so intensiven Lernprozess durchlaufen in der Suchtentwicklung, dass ich letztendlich auch meine eigene Kontrolle über mein Verhalten nie trainiert habe. Also ich habe mich eben nicht gebremst, ne? Ich habe alles verspielt, anstatt mit dem Gewinn nach Hause zu gehen. Also ich habe letztendlich dann einen Kontrollverlust. Das heißt, ich kann nicht mehr bestimmen. Ja? Also wenn ich sage, ich will jetzt aufhören, das kriege ich nicht hin. Das ist das Belohnungserleben, was die haben. Denen geht es gar nicht so sehr um diesen Gewinn, sondern nur darum, dass genügend Geld da ist, um dieses Spielen sozusagen, diese, ich nenne es jetzt mal, konstante Betäubung durch das Spielen aufrechtzuerhalten. Das ist genauso vorgesehen, wie dass sie, hat jeder vielleicht schon mal Geld auf der Straße zu finden. Na, das passiert manchmal und da freut man sich, aber das ist nicht, dass sie, wenn sie einmal was gefunden haben, am nächsten Tag hingehen und erwarten, da muss jetzt wieder was liegen. Ne? Und das ist der Fehler, den viele Spieler eben auch haben, der natürlich auch mit es leichter macht, dass man so die Kontrolle verliert, weil man erwartet, wenn ich einmal was bekommen habe, das muss sich wiederholen. Ne, das muss überhaupt nicht. Ne? Also.
Ich war ein einziges Mal in meinem Leben in der Spielbank. Ich habe mich damals entschlossen, ich war, glaube ich, in der Oberstufe. Das heißt, ich werde gerade volljährig gewesen sein und durfte rein. Ich habe 200 Mark, damals waren es noch D-Mark, mitgenommen und habe gesagt, die setzt du jetzt einfach auf schwarz oder rot. Ich weiß nicht mehr, worauf ich es gesetzt habe. Und dann hast du eine fast 50-prozentige Chance zu gewinnen. Und wenn du gewinnst, dann kaufst du dir davon ein schönes Buch, eine größere 10-bändige Weltgeschichte. Und wenn du verlierst, okay, Pech gehabt. Dann ist es das eben nicht. Und erfreulicherweise habe ich gewonnen. Darum glaube ich ans Gute in der Welt und habe seitdem eine 10-bändige Weltgeschichte, die ich kaum angesehen habe.
Nichts geht mehr.
Andreas Platthaus leitet die Literaturredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Du musst jetzt Geld setzen und wenn das Pferd gewinnt, also dein, was du sagst, dann hast du 10 Mark statt einer. Nein, was für ein Wunder.
Matthias wurde das Spielen in die Wiege gelegt. Als Kind wohnte er mit seiner Familie an der Galopprennbahn Hoppegarten in Ost-Berlin. Dort lernt er die goldbehangene Frau Riese und die anderen Pferdewetter kennen, die an Renntagen regelmäßig zocken. Matthias' Vater, ein Berufsfußballer, spielt Schach und Karten um Geld. In der Kneipe steht er stundenlang am einarmigen Banditen und Matthias sieht zu.
Es ist toll, wenn es dann rasselt. Gut, du bist ein Kind und Kinder wollen ja auch, dass dein Vater lacht und dann lacht dein Vater und es hat also gerasselt und er lacht. Und dann guckst du hoch und dann weißt du, das ist also in deinem Gehirn verknüpft. Lachender Vater, weil es gerasselt hat. Also ist das etwas Gutes. Das ist so verankert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig bei Kindern aus so einem Haushalt.
Matthias probiert später verschiedene Glücksspiele aus und bleibt bei den Fußballwetten. Fußball liegt ihm. Seine Spielerkarriere ist eine Geschichte der bescheidenen Gewinne und spürbaren Verluste.
Verluste beim Spiel tun mir eigentlich nicht weh. Das ist komisch. Wahrscheinlich, weil das Ereignis an sich, an einem Spiel teilzunehmen und dann egal, ob du gewinnst oder verlierst, ist meistens so aufregend. Also der materielle Verlust ist eher irrelevant, der ist nicht wichtig.
Wir empfehlen gerne in dem Falle eine Wohlfühllüge, dass man sagt, Mensch, wenn ich hier leben bleiben will, ich habe im Lotto gewonnen. Stellt euch mal vor, so 70.000. Das verändert ja nicht das Leben. Das erklärt aber, warum sie vielleicht jetzt doch im Haus anbauen oder warum vielleicht doch mal ein anderes Auto vor der Tür steht. Der große Familienwagen, halt der Van, den es vorher eben nicht hat geben können. Dann wissen aber auch die Nachbarn, ja gut, das ist ja dann auch schon wieder weg. Und es hat jetzt nicht dazu geführt, dass man ihnen unterstellen kann, dass sich ihr Wesen ändert.
Antje Edelmann hat als Pressesprecherin von Lotto Brandenburg schon viele Gewinne erlebt. Immerhin 85 Millionen Gewinne gab es seit 1991 in ihrem Bundesland. Hat man viele Zahlen richtig getippt, wird man in die Zentrale nach Potsdam eingeladen. Dort gibt es das Gewinnerzimmer.
Sie werden dann zur Höhe ihres Gewinns informiert, zu den Dingen, die das auch in ihrem privaten Leben bedeuten kann, und werden eher von uns beraten hinsichtlich des Umgangs mit der Information über diesen Gewinn.
Als großer Gewinner hat man sehr schnell viele Freunde und ebenso viele Neider.
Wollen Sie Ihr Leben unerkannt eines Gewinnes weitermachen, weiterleben, dann ist es eben auch ganz wichtig, bestimmte Regeln einzuhalten. Und dafür haben wir auch wirklich einen Berater, der einfach mit Ihnen über diese menschlichen, über diese sozialen Gesichtspunkte spricht.
Die Therapeutin Martina Altstädt betrachtet ein Flipchart, das im Behandlungszimmer der Suchtberatungsstelle Impuls des Suchtzentrums Leipzig steht. Die vielen bunten, handbeschrifteten Zettel sind ein Überbleibsel des letzten Themenabends für Glücksspieler, der hier einmal im Monat stattfindet.
Was habe ich für ein Selbstbild oder was wird von mir erwartet? Das ist ein Themenbereich. Einer, der sehr, sehr wichtig ist aus unserer Sicht, klar, als Psychotherapeutin, das ist die Emotionsregulation. Da gibt es einfach eine Störung. Emotionen zu regulieren, sie überhaupt erstmal wahrzunehmen, sie haben zu dürfen, sie zu regulieren. Da ist eher so, es darf nicht sein, was ich nicht will. Ne, so, es hat natürlich auch einen biografischen Hintergrund, das ist ganz klar.
Die meisten Glücksspieler kennen kein Maß, nur den Exzess. Arbeiten bis zum Umfallen, spielen bis das Geld weg ist. Alles oder nichts. Ihr Weltbild, also auch ihr Menschenbild, ist rein funktional. Weder eigene noch fremde Bedürfnisse spielen darin eine Rolle. Die Therapie ist der Beginn eines langwierigen Lernprozesses und ein Wagnis für den Glücksspieler. Denn plötzlich ist es an ihm, sich für Neues zu öffnen, gegen sich selbst zu gewinnen.
Sich da in seiner Persönlichkeit zu verändern, ist aber auch ein spannendes Erlebnis. Die innere Bedürfnislage nach Selbstwerterhöhung, nach Kontakt, nach in Beziehungen gehen, sich irgendwie selber zu spüren, passt wie Schloss und Schlüssel auf das, was der Automat bietet. Er hat ein Beziehungsangebot, ein Kontaktangebot, ein Angebot von Bestrafung und Belohnung. Genau das sind die Muster, um die es dahinter geht. Und das ist auch für die Therapie dann wichtig zu sehen, ne? Dass der Klient erkennt, um was es eigentlich geht und was er da anders machen kann.
Das Leben ist ein Spiel, ist eigentlich absurd. Es gibt das Leben und es gibt das Spiel. Es gibt auch Grenzbereiche, aber sonst gibt es das Spiel nicht mehr. Und dann würde es uns auch keinen Spaß mehr machen.
Es sprachen Svenja Wasser, Martin Bross und Michael Witte. Produktion Deutschlandfunk 2016. Deutschlandfunk.
Uhr die Nachrichten. US-Präsident Obama ist zu einem historischen Besuch in Kuba eingetroffen. Er landete in der Hauptstadt Havanna, wo er morgen mit Staatschef Castro über eine weitere Vertiefung des Annäherungsprozesses sprechen will. Auf dem Programm stehen auch Gespräche mit Oppositionellen. Obama hatte dies zur Bedingung für seine Reise gemacht. Es ist das erste Mal seit fast 90 Jahren, dass ein amtierender US-Präsident den karibischen Nachbarstaat besucht.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
In dem Zeitfragen-Feature, das Sie jetzt hören, geht es um den Kampf der Väter. Für eine aktive Vaterschaft und eine partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit.
Golo Trieber zieht seinem 4 Monate alten Sohn Luke ein Jäckchen über. Gleich geht es raus. Es ist ein sonniger Sonntagmorgen in Berlin-Friedrichshain. In etwa 2 Stunden, so der Plan, will die junge Familie wieder zusammentreffen, damit Silvi den kleinen Luke stillen kann.
Auch wenn ich ein großer Freizeitfreund bin, war Arbeiten schon immer das, wo man meiste Energie reingesteckt hat und ist jetzt einfach nicht mehr wichtig so richtig.
Laut einer aktuellen Studie des Bundesfamilienministeriums geben 70% der heutigen Väter an, sich stärker als ihre eigenen Väter für ihre Kinder zu engagieren. Fast 80% wünschen sich mehr Zeit für ihre Familie. Doch wie kommt es, dass eine partnerschaftliche Aufteilung der Kinderbetreuung in der Praxis die Ausnahme bleibt? Dass statistisch gesehen niemand in Deutschland mehr und länger arbeitet als junge Väter.
Stellen Sie sich vor, ein Mann sagt, 3 Kinder, ich steige jetzt mal für 3 Jahre aus.
Hans Bertram, er ist emeritierter Soziologe der Berliner Humboldt-Universität.
Nehmen wir an, er ist in einem großen familienfreundlichen Konzern, der also alles für Familie tut. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der nach 3 Jahren zurückkommt, Karriere fortsetzen kann, die halte ich für ziemlich gering. Weil das so ungewöhnlich ist, ein solches Verhalten, dass man dann davon ausgeht, der ist nicht richtig motiviert.
Viele Väter wollen beides zugleich sein, erfolgreich im Job und fürsorglich zu Hause. Die überforderte Generation nennt Hans Bertram die gestressten 30- bis 40-Jährigen, die sich in einer Phase beruflicher Höchstleistungen für die Gründung einer Familie entscheiden.
Also aus dem Job quasi auszusteigen, um mehr Zeit mit dem Kind zu verbringen oder in Elternzeit zu gehen oder weniger zu arbeiten, fand ich eine sehr einfache Entscheidung. Umgekehrt aber wieder reinzukommen, wiederum fand ich eigentlich relativ schwierig. Also das ist der Schritt, den ja sonst oder in der Vergangenheit die Frauen dann öfter hatten.
Hast du den unter den Couch?
Der Begriff des Familienvaters geht zurück auf den Terminus Pater Familias im Römischen Reich. Er war das uneingeschränkte Oberhaupt der Familie. Er verfügte über den Familienbesitz, herrschte über seine Kinder, seine Frau, seine Sklaven und alle weiteren Familienmitglieder. Wie es der Philosoph Dieter Thomae beschreibt, Gottvater stand im Zentrum der Welt, der Monarch im Zentrum des Staates und der Vater im Zentrum der Familie.
Und dieses Modell war das Modell des Patriarchats.
Der französische Pädagoge und Philosoph Jean-Jacques Rousseau formuliert Mitte des 18. Jahrhunderts neue Erziehungsideale. Das Kind solle sich dem Vater nicht mehr nur unterordnen, sondern, Zitat, seinen eigenen Charakter in völliger Reinheit entwickeln können.
Die französische Revolution hat das alte Patriarchat durch die Brüderlichkeit ersetzt. Und gleichzeitig bedeutete das natürlich, Brüder sind ja Männer, dass die Männer ganz zufrieden waren, wenn zu Hause das kleine, feine Patriarchat noch erhalten geblieben ist.
Erst mit der Industrialisierung geht ein Wandel der Geschlechterrollen einher. Weil die häuslichen Liebereien und Färbereien Mitte des 19. Jahrhunderts unrentabel werden, suchen viele Männer außerhalb der Familie nach Arbeit. Ihr Einfluss auf die Erziehung der Kinder schwindet. In den frühen Fabriken sind die Männer einfach nur Arbeiter. Ihre Qualitäten werden an ihren beruflichen Erfolgen gemessen, daran, wie viel Geld sie am Monatsende nach Hause bringen. In gewisser Weise ist das bis heute so geblieben.
Man muss vielleicht doch akzeptieren, dass die Männerrolle doch sehr viel stärker auch über den Berufserfolg noch definiert wird, als über andere Aktivitäten,
sagt Hans Bertram.
Während die Frauenrolle, wenn sie Kinder haben, immer die Möglichkeit haben, zwischen den Rollen zu wechseln. Das hat ein Mann im Grunde genommen in unserer Gesellschaft nicht. Weil ein Mann, der in unserer Gesellschaft fürsorglich sein will, der hat keinen guten Status.
Die Ursachen dafür sieht der Wissenschaftler in einem grundsätzlichen Missverständnis. Kinder großziehen ist in unserer Gesellschaft in erster Linie eine private Angelegenheit, die, zumeist von Frauen, kostenlos erledigt wird.
Das, glaube ich, ist das Kernproblem unserer Gesellschaft, dass wir davon ausgehen, Fürsorglichkeit gibt es umsonst, darum müssen wir uns nicht kümmern. Und ich sage, es ist ein so knappes Gut, genauso wie ökonomische Arbeit. Und wir sollten wirklich viel mehr darüber nachdenken, wie wir diese Fürsorglichkeit in den Lebensverlauf von Menschen einbauen.
Nach jahrzehntelangen Bemühungen um die rechtliche Gleichstellung von Frauen als Ehegattin, Mutter und Arbeitnehmerin haben die Gesetzgeber nun umgekehrt begonnen, Väter in ihrem Familienengagement zu stärken. Etwa mit Hilfe des 2007 eingeführten einkommensabhängigen Elterngelds. Für gut verdienende Väter sind die finanziellen Einbußen bei einer Babypause seither deutlich besser zu verkraften. Arbeiten Väter und Mütter anschließend in Teilzeit weiter, können sie die Bezugszeit des Elterngelds verlängern. Seit 2015 gibt es für einen Monat Elterngeld, zwei Monate lang Elterngeld Plus. Doch trotz allem sind es noch immer die Mütter, die nach der Geburt im Schnitt 11 Monate zu Hause bleiben. Während nur 33% aller Väter Elternzeit nehmen, davon 80% gerade mal für 2 Monate. Eberhard Schäfer vom Väterzentrum Berlin.
Es ist nicht der Mann alleine, der sagt und entscheidet, ich nehme 2 Monate Elternzeit, sondern es ist ein Paar. Und dann sagen die Frauen in allererster Linie, ich bleibe jetzt ein Jahr zu Hause. Das Kind und ich, das ist so eine nahe Beziehung, da gibt es gar keine Alternative dazu. Die Rolle, die ihm zugedacht wird, vor allen Dingen auch von seiner eigenen Partnerin, ist die des Helfers und des Assistenten. Ja, er darf die Windeln zum Müll bringen und ein bisschen was helfen. Ich vertrete eher die These, dass sich eine Mutter von einem Vater wenig bis gar nicht unterscheidet. Väter können mit ihren Kindern toben, Mütter auch. Mütter tun's auch, es wird vielleicht weniger gesehen, aber Väter sind vielleicht auch mal ganz ruhig mit ihren Kindern, mal ganz zärtlich mit ihren Kindern. Ich mache da keinen Unterschied.
Das Kind startet ja aus der Mutter-Kind-Symbiose. Das ist eine Zweierbeziehung. Und durch den Vater entsteht sowas wie ein Dreieck. Ja? Und wenn der Vater zugegen ist, dann hat das Kind 2 Bezugspersonen, zwischen denen es hin und her pendeln kann.
Viktor Tschu, der Heidelberger Arzt und Psychotherapeut.
Dann ist es nicht nur an den Mutter gebunden, sondern es hat auch die Möglichkeit zu schauen, dass es von der Mutter weggehen kann, weggehen darf und andere Menschen erkundet.
Viktor Tschu, selbst vierfacher Vater, hat viele Bücher geschrieben. Über Liebe, Treue, Scham, Familiengeheimnisse und das Elternsein.
Der Vater gibt dem Kind Schutz, Sicherheit. Dann gibt der Vater dem Kind Orientierung. Und das dritte eben Identifikation. Wer bist du? Woher kommst du? Und wohin gehst du?
All das kann ein Kind natürlich auch von einem Stief- oder Adoptivvater lernen oder von der lesbischen Partnerin der Mutter. Gänzlich austauschbar oder gar verzichtbar ist der Vater für Viktor Tschu dennoch nicht. Egal in welchen Verhältnissen ein Kind aufwächst, irgendwann will es wissen, wer seine leiblichen Eltern sind. Der Blick eines Vaters auf sein Kind, mag er ablehnend, liebevoll oder auch nur billigend sein, ist gewichtig. Wie bei der Mutter gilt, man trägt ihn in sich, sein Leben lang. Umfragen zeigen, die meisten jungen Väter wollen heute andere Väter sein.
Aber ich will nicht werden, was mein Alter ist, nee.
Vor allem wollen sie mehr Zeit mit ihrem Nachwuchs verbringen, als sie es bei ihren eigenen Vätern erlebt haben. Wie aber wird man ein besserer Vater?
Als ich zum ersten Mal Vater wurde, da wollte ich das alles besser machen als mein Vater. Ja.
Erzählt Viktor Tschu.
Und wo bin ich gelandet? Ich habe eigentlich fast das Gleiche gemacht wie mein Vater. Ich war genauso viel weg von zu Hause oder irgendwie anders beschäftigt. Und da habe ich eben gemerkt, also man lernt einfach per Vorbild. Man wiederholt das, leider.
Alle Väter meiner Generation sind sich, glaube ich, einig, dass sie nicht mehr diese klassische Rollenaufteilung wollen, wie es in der Generation unserer Eltern war. Vater geht arbeiten 50, 60 Stunden die Woche und sieht die Kinder nur am Wochenende. Das soll es nicht sein.
Fasst Fabian Söthof es zusammen, als er seinen 2,5-jährigen Sohn von der Kita im Berliner Bezirk Neukölln abholt.
Aber wie man den Mittelweg dann schafft, das ist halt echt noch ein Problem, weil eben die Leute vielleicht in der Praxis doch noch Probleme mit ihren Arbeitgebern haben, dass die mit der Elternzeit nicht so flexibel sein wollen, wie sie zwar müssen, aber das irgendwie noch nicht so recht einsehen, weil es ja früher anders war.
Wo ist der Hubschrauber? Hinter dir ist ein Müllauto, das hörst du. Das hört sich an wie ein Hubschrauber. Auf der anderen Seite. Geh mal da gucken.
Für Fabian Söthof ist selbstverständlich, dass er beim Kindergroßziehen ebenso gefordert ist wie seine Frau. Der Unternehmensberater Volker Beisch hat 2010 eine gemeinnützige Väter GmbH für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus Vätersicht gegründet.
Wir wissen zum Beispiel auch, dass die Wahrscheinlichkeit eines Vaters, der eine Partnerin hat, die mindestens genauso viel verdient wie er, um 150% steigt, dass er in Elternzeit eine längere Elternzeit nimmt, als wenn er tatsächlich eine Partnerin hat, die weniger verdient.
So paradox es auch klingt, Väterförderung und Frauenförderung hängen zusammen. Das Ideal der Partnerschaftlichkeit setzt voraus, dass Väter und Mütter ähnlich viel verdienen.
Man muss sich Partnerschaftlichkeit leisten können, so wie wir es im Moment finanzieren, auch von der Lohnersatzleistung über das Elterngeld oder über die Partnerschaftsmonate, können sich das im Prinzip wirklich nur Gutverdienere leisten.
Das ist, glaube ich, in vielen Bereichen noch nicht gegeben, dass man Elternzeit einfach so nehmen kann, auch einfach aus praktischen Gründen. Das ist einfach auch oft schwierig zu organisieren, auch für Arbeitgeber. Und dann ist es ungewohnt. Und ungewohnt, das ist natürlich besonders schwer.
Und läufst du jetzt nach Hause? Papa, soll ich tragen?
Wenn ich dich auch ins Bett bringen darf.
Und? Papa trägt dich und dann bringt er dich ins Bett, okay? Ja?
Hier, versprochen.
Nein, Papa bringt ins Bett. Nein, Papa.
Ein Zeitfragen-Feature von Lotta Wieden und Tabea Zezek war das über Männer zwischen Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und Familienleben. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
20 Uhr. Die Nachrichten.
Der amerikanische Popstar Prince ist im Alter von 57 Jahren gestorben.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 431. Hörbilder sind Sendungen, die so lang sind, dass davon hier immer nur Ausschnitte zu hören sind. In der Januarausgabe hatten wir Ausschnitte aus 3 Hörbildern, die abends um 19:30 in der Sendung Zeitfragen gesendet worden sind. Die Sendung beginnt montags bis donnerstags um 19:07 Uhr. Sie wird als Magazin bezeichnet, weil sie allerlei enthält, denn ein Magazin ist ein Lagerhaus, in dem man allerlei aufbewahrt. Montags geht es in der Zeitfragensendung um Politik und Soziales, dienstags um Wirtschaft und Umwelt, mittwochs um Kultur und Geschichte und donnerstags um Forschung und Gesellschaft. Erst hört man 23 Minuten lang allerlei Informationen aus dem Bereich und darauf folgt ein Hörbild. Das erste Hörbild war von einem Dienstag, das zweite von einem Donnerstag und das dritte von einem Mittwoch. Eins von einem Montag hatten wir in Nummer 426 vom August auf Seite A. Vor einem Jahr ging es am 25. Februar, einem Donnerstag, bei Forschung und Gesellschaft um Betrug von Wissenschaftlern. Wissenschaftler schaffen Wissen. Das muss in unabhängiger Forschung bei vollständiger Transparenz geschehen. Und dazu gehört, dass die Wissenschaftler einander kritisieren. Erschwert wird die gegenseitige Kritik jedoch dadurch, dass immer mehr Forschungsergebnisse veröffentlicht werden, weil die Zahl der Veröffentlichungen leichter festzustellen ist als deren Qualität. Allein im Bereich der Medizin und der Naturwissenschaften gibt es in der ganzen Welt 60.000 wissenschaftliche Zeitschriften und da werden 20.000 wissenschaftliche Artikel am Tag veröffentlicht. Fehlerhafte Aufsätze werden ab und zu zurückgezogen und gelten dann als ungültig. Aber in der Zwischenzeit ist so ein Aufsatz dann schon in die wissenschaftlichen Ergebnisse anderer eingegangen. Naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse müssen reproduzierbar sein. Aber bei schwierigen Versuchen macht sich oft niemand die Mühe, die ganze Versuchsreihe noch einmal zu machen. Jeder nimmt zunächst mal an, dass alles stimmt und nur um noch einmal zum selben Ergebnis zu kommen, will meist niemand diese Mühe auf sich nehmen. Forschungsergebnisse anderer zu bestätigen, gilt nun mal nicht als wissenschaftliche Leistung. Ein österreichischer Experte für betrügerisches Verhalten von Wissenschaftlern sieht vor allem 3 Probleme. Erstens werden bewusst oder sehr fahrlässig falsche Angaben gemacht, zum Beispiel indem man behauptet, etwas erforscht zu haben, obwohl man sich diese Mühe gar nicht gemacht hat. Da kommt es auch vor, dass frei erfundene Fußnoten Belege vortäuschen, die gar nicht existieren. Das zweite Problem ist, dass plagiiert wird, dass man also etwas aus Veröffentlichungen anderer übernimmt, ohne das zu sagen. Und drittens kommt es vor, dass jemand nur verwendet, was seiner These entspricht und andere Informationen oder Versuchsergebnisse einfach weglässt. Das geschieht besonders oft bei der Darstellung der Wirksamkeit von neuen Medikamenten. In den Sozialwissenschaften wird viel mit Fragebogen gearbeitet. Da ist Betrug besonders schwer nachzuweisen, denn Fragebogen sind leicht zu fälschen. Man braucht sie nicht lange aufzuheben und eine Umfrage noch einmal zu machen, wäre viel zu teuer. Wer betrügerisches Verhalten vermutet, sollte das anzeigen, aber so etwas fällt nur Spezialisten auf und die kennen einander. Aber anonyme Anzeigen finden manche moralisch verwerflich, und andere denken, wenn man nicht mit seinem Namen dahinter steht, werden die Vorwürfe wohl nicht gut begründet sein. Andererseits sind anonyme Vorwürfe aber oft auch ganz wichtige Hinweise. Die meisten Wissenschaftler sind nicht Professoren. Viele haben nur Zeitverträge, also nur für ein Jahr oder für ein paar Jahre. In dieser Zeit müssen sie mit ihrem Projekt fertig werden. Das bedeutet, dass oft die Zeit nicht reicht, um einen Versuch zu wiederholen, und da ist die Versuchung groß, Ergebnisse von Umfragen und Versuchsreihen passend zu ergänzen. Das war die Übungsaufgabe zur Nummer 431. Danke.